SRF 3.
Zwischen Israel und radikalen Gruppierungen im Gazastreifen eskaliert der Konflikt seit gestern wieder im Zentrum der Islamische Dschihad. Was ist das für eine Organisation? Dann, der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei fühlt sich missverstanden, vor allem von den USA. Nun lanciert das Unternehmen eine Charmoffensive, gerichtet an die ganze Welt. Und Wasser ist in Venedig Teil des täglichen Lebens. Doch das gegenwärtige Hochwasser ist das Schlimmste seit 60 Jahren. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Seit gestern ist Abu al-Atta tot. Umgekommen ist er bei einem Überraschungsangriff der israelischen Luftwaffe in Gaza. Abu al-Atta war ein Militärchef der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad. Inzwischen hat Israel weitere Luftschläge im Gazastreifen ausgeführt und dabei mindestens 10 Palästinenser getötet. Die Palästinenser ihrerseits feuern Dutzende Raketen auf Israel ab. Frage nun an Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner. Im Gegensatz zu Hamas, die relativ bekannt ist auch bei uns, kennt man diese Organisation, dieser islamische Dschihad hier weniger. Wofür steht diese Gruppierung?
Für die Zerstörung Israels. Sie lehnt jegliche Friedensgespräche mit Israel ab. Sie steht dem Iran sehr nahe und sie wirbt Jugendliche an für Selbstmordattentate.
Also die Raketen, die jetzt aus dem Gazastreifen abgefeuert werden, die kommen von diesem islamischen Dschihad?
Nicht unbedingt. Seit gestern wurden laut Angaben der israelischen Behörden mehr als 250 Raketen aus Gaza auf Israel abgefeuert. Da ist es unmöglich zu sagen, ob diese alle nur vom islamischen Dschihad kommen oder auch von der Hamas.
Wie gehen die Menschen in Israel, aber auch im Gazastreifen denn mit dieser gegenwärtigen Eskalation nun um?
Ja, für die Bevölkerung auf beiden Seiten sind solche Eskalationen unhaltbar. In Israel, weil die Raketen ja nicht alle von der Raketenabwehr abgefangen werden und daher immer wieder Menschen töten und verletzen. In Gaza kann die Bevölkerung nicht davonrennen. Und auch wenn die israelischen Streitkräfte beteuern, Terrorziele zu beschießen, der Streifen ist so dicht besiedelt, dass immer auch Zivilisten umkommen. Und auf beiden Seiten sind die Menschen traumatisiert. Diese Angriffe verursachen auch sehr viel Angst.
Nun, solche Eskalationen, wie es sie jetzt gerade gibt, die hat es ja früher auch schon gegeben. Gibt es denn nun einen Grund, warum Israel gerade jetzt gezielt gegen diesen islamischen Dschihad vorgeht?
Dazu gibt es in den israelischen Medien unterschiedliche Mutmaßungen. Die einen weisen darauf hin, dass der islamische Dschihad immer häufiger Raketen auf Israel abfeuert in letzter Zeit und dahinter dieser Abu al-Atta gesteckt hat. Andere weisen darauf hin, dass Premierminister Benjamin Netanyahu um sein politisches Überleben kämpft und dringend einen politischen Erfolg brauchte. Der Tod eines führenden Terroristen kommt ihm da gelegen.
Sie haben Netanyahu erwähnt, damit kommt die israelische Innenpolitik ins Spiel. Im Moment ist ja Ex-Militärchef Benny Gantz daran, eine neue israelische Regierung zu formen. Was bedeutet dieser aktuelle Konflikt denn nun für diese Regierungsbildung?
Also nichts Gutes für Benny Gantz, denn er hat noch eine Woche Zeit, um eine Regierung zu bilden. Er will aber keine Koalition mit Netanyahus Partei eingehen, solange Netanyahu Premierminister werden will. Und ohne Netanyahus Partei kann er aber nur eine Minderheitsregierung bilden. Und das nur mit Unterstützung der israelisch-arabischen Parteien. Diese haben aber die israelischen Streitkräfte für ihre gezielte Ermordung des Kommandanten des islamischen Dschihad verurteilt und geben damit natürlich Netanyahu recht, der sagt, eine Regierung, in der die arabischen Parteien Einfluss nehmen, sei für Israel gefährlich. Und damit haben sich die Chancen von Benny Gantz, seine Regierung zu bilden, erheblich verkleinert.
SRF-Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner, live war das, herzlichen Dank. In lauen Sommernächten bis tief in die Nacht draußen in der Beiz sitzen und plaudern, das soll es auch in Zürich bald geben. Nun mehr dazu mit Mario Stoni.
An mehreren Wochenenden im kommenden Juli und auch im August können Restaurants und Bars ihren Außenbereich bis 2 Uhr morgens geöffnet lassen, wie die Stadt Zürich mitteilt. Die sogenannten mediterranen Nächte werden gestaffelt in den verschiedenen Stadtkreisen durchgeführt, allerdings nicht in Gebieten, die überwiegend als Wohnzone gelten. Es regt sich aber bereits Widerstand. Eine Gruppe, in der Quartiervereine vertreten sind, will gemäß einer Mitteilung den Entscheid juristisch anfechten. Eine Mehrheit im Stadtparlament hatte sich Anfang Jahr für einen Versuch mit längeren Öffnungszeiten in Sommernächten ausgesprochen. Die Schweiz und die EU verbinden ihre Systeme für den Handel mit Emissionszertifikaten. Firmen aus der Schweiz können somit ihre Emissionsrechte in Zukunft auch im EU-Markt handeln. Das hat der Bundesrat beschlossen. Die Änderung tritt Anfang nächsten Jahres in Kraft. Der Emissionshandel ist ein Instrument der Klimapolitik. Das System ermöglicht Unternehmen, Treibhausgasemissionen dort zu reduzieren, wo es am günstigsten ist. In der Schweiz nehmen bisher etwas mehr als 50 Industriebetriebe teil.
Info 3 Mittag.
Welche chinesischen Unternehmen kommen Ihnen ganz spontan in den Sinn? Ich bin sicher, Huawei ist eines davon. Gilt doch der Telekom-Gigant nach wie vor als Vorzeigeunternehmen in China. Führend in der 5G-Technologie, mehr Smartphones in Betrieb als Apple mit seinem iPhone. An diesem Vorzeige-Image ändert auch die Haltung der USA nicht viel, die in Huawei einen verlängerten Arm der chinesischen Regierung sehen und behaupten, Huawei spioniere. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück und antwortet mit einer Charmoffensive. Beispielsweise mit einer Tour für Journalisten aus aller Welt durch ein Entwicklungszentrum bei Shenzhen, unweit von Hongkong. Mit dabei SRF-China-Korrespondent Martin Aldrovandi.
Klassische Musik dröhnt aus dem kleinen Lautsprecher der roten Eisenbahn. Sie fährt vorbei an europäischen Häusern, einem künstlichen See mit schwarzen Schwänen und an Universitätsstädten wie Fribourg, Heidelberg oder Verona. Chinesinnen und Chinesen posieren für Fotos, so wie auf einer Rundreise durch Europa. Dabei befinden sie sich hier nicht in Europa, sondern auf dem Huawei Campus im subtropischen Dongguan. Gekostet haben soll der Campus Oxhorn umgerechnet 1,5 Milliarden Franken. Ausgerechnet die alten europäischen Bauten beherbergen die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Huawei. Journalisten sehen deshalb nur an die Fassaden heran. Was sich dahinter abspielt, bleibt ihnen verborgen. Dafür führen Huawei-Mitarbeiter die Journalisten durch die Herstellungshalle für Smartphones. Auf der 120 Meter langen Produktionsstraße setzen flinke Roboterarme Handys zusammen. Die Produktion ist zum größten Teil automatisiert. An der Decke hängt ein rotes Transparent. Wir produzieren jeden Tag die besten Handys der Welt. Fast könnte man vergessen, was dem Konzern vorgeworfen wird. Die USA bezichtigen Huawei nämlich der Spionage. Wer mit dem chinesischen Konzern beim Aufbau des 5G-Netzes zusammenarbeite, warnt die US-Regierung, riskiere vom chinesischen Staat überwacht zu werden. Ein Vorwurf, den Huawei weit von sich weist.
There is no evidence that has been produced about Huawei regarding backdoors.
Es gibt keine Beweise gegen Huawei, dass Hintertüren existierten oder wir uns sonst nicht richtig verhalten würden im Netzwerkgeschäft. Sagt Glenn Schloss, der Australier ist Vizepräsident der Unternehmenskommunikation von Huawei und Huawei-Gründer Zhen Zhengfei doppelt nach. Vor den angereisten Journalisten weist er jegliche Vorwürfe von sich. Wir können allen Regierungen der Welt ein Versprechen abgeben, doch wir verkaufen unsere Produkte an die Telekom-Betreiber. Sie sind es, die die Daten verwalten. Wir selbst halten uns an die Gesetze in den Ländern, in denen wir tätig sind. Sonst könnten wir doch gar nicht überleben. Zhen Zhengfei gibt sich kämpferisch. Es ist dieser Kampfgeist, der auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu spüren ist. Etwa indem den angereisten Journalisten gleich mehrmals ein Foto gezeigt wird. Darauf ist ein sowjetisches Kampfflugzeug zu sehen. Die Maschine ist durchlöchert und doch fliegt sie weiter. Darunter steht der Spruch, Wunden machen einen stärker, in harten Zeiten entstehen Helden. In europäischen Ohren klingt das etwas gar martialisch. Die Botschaft ist klar, das Unternehmen befindet sich im Krieg.
Huawei befindet sich also im Krieg, sagt unser China-Korrespondent Martin Aldrovandi. Und bei mir im Studio ist nun Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer, unser Experte für Telekommunikation. Ist Huawei tatsächlich im Krieg?
Nun, Krieg wird eigentlich zwischen Staaten geführt. Wenn schon, sprechen wir von dem Handelskrieg zwischen den USA und China. Und da ist Huawei natürlich eines der leidtragenden Unternehmen unter anderem. Aber es ist natürlich schon so, dass der Druck der amerikanischen Regierung auf die Firma sehr, sehr hoch ist und die amerikanische Regierung auch Druck macht auf andere Staaten, dass sie nicht mehr mit dieser Firma zusammenarbeiten. Und da kommt man stark in Bedrängnis. Und wenn ich da der Chef wäre, würde ich es möglicherweise auch so martialisch formulieren.
Wir haben es vorhin im Beitrag gehört, Huawei sagt, mit den Daten im Ausland habe man nichts zu tun, das sei Sache der jeweiligen Telekom-Anbieter. Stimmt das? Kann sich Huawei da so einfach aus der Verantwortung stehlen?
Nein, das können Sie ganz sicher nicht. Also Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Anlagen auf technologisch neuestem Stand sind und absolut sicher sind, soweit das überhaupt möglich ist. Und Sie müssen sicherstellen, gerade weil der Vorwurf der Spionage auf Sie zukommt, von allen Seiten, dass Sie auch keine Spione in Ihren Reihen haben und selber keine unlauteren Dinge tun. Letztlich wollen Sie ja das Vertrauen gewinnen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Swisscom und Sunrise, die ja mit Huawei beide zusammenarbeiten in verschiedenen Bereichen, sagen, zu heiklen Kundendaten hätten sie keinen Zugang, hätte die Firma keinen Zugang und auch zu kritischen Bereichen könnten sie nicht mit ohne Begleitung hingehen.
Nun haben Sie angetönt, wir als Swisscom und Sunrise hängen wir quasi mit drin. Was heißt das denn nun für uns Konsumentinnen und Konsumenten?
Im Kern müssen wir, wenn wir diese Technologien nutzen wollen, auf die Seriosität der Anbieter letztlich vertrauen. Es bleibt uns wenig anderes übrig. Wir können gerade mal entscheiden, ob wir ein Handy eines bestimmten Anbieters kaufen wollen oder nicht. Wir können und sollen uns aber überlegen, was wir genau darauf anschauen oder wem wir was schreiben oder sagen. Wir können unsere Passwörter im Griff haben, das liegt in unserer Verantwortung. Und wenn wir das Gefühl haben, etwas laufe grundsätzlich absolut schief, haben wir demokratische Möglichkeiten wie Referenden und Initiativen und können da versuchen einzugreifen.
Philipp Meyer, herzlichen Dank. Und jetzt noch einmal weitere Meldungen mit Mario Sturni. Dass man nicht ganz trockenen Fußes bleibt, ist in der Lagunenstadt Venedig nicht außergewöhnlich, das aktuelle Hochwasser hingegen schon.
Die Situation sei dramatisch, es seien gravierende Schäden entstanden, unter anderem am Markusdom, sagte der Stadtpräsident von Venedig. Das Wasser stieg in der Nacht vorübergehend auf fast 190 Zentimeter über den Meeresspiegel, so hoch wie seit über 50 Jahren nicht mehr. Mehr als 80% der Stadt wurden überflutet. Mindestens eine Person ist ums Leben gekommen. Auf der Insel Bellestrina südlich von Venedig erlitt ein Mann einen Stromschlag. Es ist eine Premiere im deutschen Parlament. Erstmals in der Geschichte des Bundestages ist ein Kommissionspräsident abgewählt worden. Die Mitglieder der Rechtskommission im deutschen Parlament wählten Stefan Brandner, einen Politiker der rechten AfD, ab. Zu dieser Abwahl ist es wegen mehrerer Skandale um den AfD-Politiker gekommen. So bezeichnete er etwa die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den Sänger Udo Lindenberg auf Twitter als Judaslohn. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.265 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 0,904 gehandelt und den Dollar gibt's zu 99 Rappen 0,2. Und dann noch das Wetter. Heute wechseln sich sonnige Phasen und auch Wolken ab. Morgen wird es dann im Süden und im Westen gebietsweise nass bei rund 5 Grad.
Info 3, das sind Nachrichten und Hintergründe kompakt erklärt. Für diese Sendung waren Thomas Fuchs, Mario Sturni und Patrick Seiler im Studio. Wir sind um 17 Uhr wieder auf Sendung. Bis dahin wünschen wir einen guten Nachmittag und gutes Weiterhören.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.